Herzlich willkommen zur Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Mein Name ist Andreas Büscher. Heute feiern wir das Fest Maria Geburt, der Geburtstag der Gottesmutter Maria. Und zu diesem Thema, was der Geburtstag Marie uns sagen will, dazu haben wir Wallfahrtsrektor Norbert Traub aus dem Marienheiligtum, unsere liebe Frau von Wemding, eingeladen, der uns den tieferen Sinn dieses Festes Maria Geburt näher bringen wird. Er ist der Wallfahrtsrektor, unsere liebe Frau von Wemding. Das liegt im Donauries und gehört zum Bistum Eichstätt. Ganz herzlich darf ich Wallfahrtsrektor Traub nun begrüßen. Grüß Gott, Herr Wallfahrtsrektor Traub.
Lieber Herr Büscher, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seien Sie ganz herzlich aus Maria Brünnlein in Wemding gegrüßt und willkommen.
Ja, wir freuen uns auf Ihre Gedanken, die Sie uns heute mitgeben möchten zum Geburtstag der Gottesmutter Maria.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wollen zu Beginn unserer Spiritualitätssendung um diesen Spiritus, um diesen Heiligen Geist bitten, dass er als der, der die Gottesmutter ganz erfüllte, dass dieser Spiritus, dieser Heilige Geist, auch in uns wirkt und unsere Herzen öffnet für das Wort Gottes. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen.
Und du erneuerst das Angesicht der Erde.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast die Herzen der Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes gelehrt. Gib, dass wir in diesem Geist erkennen, was recht ist, und alle Zeit seinen Trost und seine Hilfe erfahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
O Maria, du Braut des Heiligen Geistes,
bitte für uns.
Unsere liebe Frau von Wemding,
bitte für uns.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, noch einmal ein herzlicher Gruß. Herzliche Segensgrüße zum heutigen Festtag Maria Geburt. Und mir liegt fast auf der Zunge, ehe Sie nun gleich um 15 Uhr bei der Gottesmutter zum Geburtstagskaffee eingeladen sind, haben wir noch etwas Zeit, um uns dieser Sendung der Spiritualität bei Radio Horeb zu widmen. Das Fest Maria Geburt. Wie jeder Mensch, so darf die Gottesmutter Geburtstag feiern. Es ist nicht ein Fest des Essens und des Trinkens, sondern der Geburtstag darf immer ein Festtag der Dankbarkeit für unser Leben sein. Ich habe mir einmal sagen lassen, in Südkorea ist es Brauch, dass die Kinder an ihrem Geburtstag nicht Geschenke bekommen, sondern der Mutter ein Geschenk bereiten, weil die Kinder der Mutter das Leben verdanken. Vielleicht dürfen wir jetzt an diesem Festtag auch der Gottesmutter einen Dankesgruß widmen. Das Fest Maria Geburt als ein Fest der Dankbarkeit, ein Fest, das uns zu innerst das Magnificat Mariens erklingen lässt, denn der Mächtige hat Großes an der Gottesmutter Maria getan. Eines möchte ich gleich vorausschicken. Für den 8. September handelt es sich nicht um ein historisches Geburtsdatum. Es ist ein liturgisches Fest. Das Geburtsdatum Mariens als den historischen Tag kennen wir nicht. Wie bei allen Marienfesten müssen wir die tiefe Grundlage in der christologischen Bedeutung sehen. Das bedeutet, welche Aufgabe hat Maria in Bezug auf Jesus Christus? Das Leben Mariens ist ganz angefüllt von der Gegenwart Gottes. Die Verehrung Mariens hat ihren Ursprung in der Gottesmutterschaft. Und dadurch wurde Maria in eine besondere, jede andere Beziehung zu Gott überragende Stellung Gott gegenüber eingeordnet. Das Fest Maria Geburt für den heutigen Tag ist eines der alten Marienfeste, das nicht direkt biblischen Ursprung hat. Der Kirchenvater Andreas von Kreta predigte bereits im 7. nachchristlichen Jahrhundert zum heutigen Fest. Papst Sergius I., er starb 701, für Papst Sergius war bereits das Fest bekannt, denn die beiden großen liturgischen Bücher, das sogenannte Gelasianum und das Gregorianum, bieten bereits ein Formular für die Messfeier zum Fest der Geburt Mariens. Dieses Sacramentarium Gelasianum könnte um das Jahr 600 entstanden sein, das zweite, das Gregorianum, etwa 50 Jahre später. Wir sehen also eines der ganz alten Marienfeste. Warum die Kirche gerade den 8. September als Geburtsfest der Gottesmutter gewählt hat, kann nicht eindeutig bestimmt werden. Ob vielleicht ursprünglich ein heidnisches Fest zu übertünchen war? Mancher Forscher vermutet, dass der 8. September das Weihefest der großen Marienkirche zu Jerusalem war, jene Kirche, die man der Überlieferung nach über dem Wohnhaus der heiligen Joachim und Anna erbaut hatte. Viele von Ihnen kennen diese Kirche heute am Jerusalemer Schafteich als die Kirche der heiligen Anna. Die westliche Liturgie kennt ja eigentlich die Feier der Geburtstage in unserem Sinn nicht, sondern die Kirche feierte den Geburtstag für den Himmel. Der Dies Natalis, das heißt der Todestag durch ein Martyrium, wurde gefeiert. Der liturgische Kalender kennt die Feier der Geburtstage nur von drei Personen. Es ist die Geburt des göttlichen Erlösers zu Weihnachten, dann die Geburt der Gottesmutter am heutigen 8. September und die Geburt des heiligen Vorläufers Johannes des Täufers zum 24. Juni. Schauen wir auch noch einen Moment in die Liturgie der Ostkirchen, denn von dort ist das Fest entstanden und hat einen weit älteren Ursprung als in der Liturgie des lateinischen Westens. Dort zählt Maria Geburt zu den Hochfesten der byzantinischen Liturgiefamilie. Auffällig ist, dass wenige Tage zuvor, also am 1. September, das neue Kalenderjahr nach der byzantinischen Zählung beginnt. Beginnt mit der Geburt Mariens nicht auch ein neues Zeitalter? Will das neue Jahr nicht von der Gottesmutter begleitet sein? Solche Fragen dürfen wir wohl als berechtigt annehmen und eine Antwort sehen auf diesen heutigen Festtag. Romanos der Melode widmet unserem heutigen Fest in der Zeit um 560 ein liturgisches Kontakion, einen liturgischen Festgesang der byzantinischen Liturgie. Und die Ostkirche singt bis heute diesen Lobpreis am heutigen Fest. Vielleicht erkennen Sie unsere Benediktus-Antiphon der Laudes von heute Morgen wieder, wenn es dort heißt: Deine Geburt, Gottesgebärerin, hat Freude angekündigt der ganzen Welt. Denn aus dir ging hervor die Sonne der Gerechtigkeit, Christus unser Gott. Er löste den Fluch und schenkte den Segen. Er nahm die Macht des Todes und gewährte uns das ewige Leben. Aus der Entstehungszeit dieses Festes gibt es auch in der Kunstgeschichte verschiedene Darstellungen. Um 600 nach Christus stellt eine Ikone die Geburt Mariens dar. Während das Kind Maria gebadet wird oder schlafend in einem Bett liegt, ruht auch Mutter Anna von der Anstrengung der Geburt aus. Solche Darstellungen finden Sie zum Beispiel in der Kirche von Santa Maria Maggiore in Rom. Und diese Geburt Mariens erinnert an die Darstellungen der Geburt Jesu. Schauen wir nun auf den Inhalt des Festtages. Offensichtlich war in der Urzeit der Kirche es keine allzu große Schwierigkeit, dass man neben den kanonischen Texten der Heiligen Schrift auch sogenannte apokryphe Schriften, die wenige Jahrzehnte nach dem Kanon der Heiligen Schrift entstanden waren, zu Rate zog. Im Grunde wollte man mit dem heutigen Festtag doch der Frage nachgehen, wie hat Gott sich ein so herrliches Gefäß bereitet, in welchem er selbst heranwachsen wollte? Ein so kostbarer Kelch, in dem er selbst Mensch werden wollte. Gott erweist sich also als ein besonderer Schöpfer, wenn er sich diesen Menschen schafft, durch welchen er selbst das Leben eines Menschen annehmen wollte. Die Evangelien berichten uns aus der Vorgeschichte des Lebens Jesu nur sehr spärlich. Jeweils ein Stammbaum wird bei den Evangelisten Matthäus und Lukas geschildert mit den Vorfahren Jesu. Der Stammbaum des heiligen Matthäus wurde heute in der Messliturgie verkündet. Die Kirchenväter, vor allem auch der große Dichter Ephrem der Syrer, bedienen sich des apokryphen Evangeliums des heiligen Jakobus. Dieses sogenannte Proto-Evangelium dürfte in der Zeit um 150 nach Christus entstanden sein und beschreibt vor allem das Leben Mariens von ihrer Geburt an bis zur Verkündigung. Ebenso erzählt das Jakobus-Evangelium vom Leben der Familie Johannes des Täufers. In diesem Text erfahren wir von den heiligen Eltern Joachim und Anna und deren Schwierigkeit, weil Anna unfruchtbar war. Diese Unfruchtbarkeit galt ja im Volke Israel als eine Strafe Gottes, galt als eine Verurteilung Jahwes, weil offensichtlich Sünde und Not die Ursachen der Unfruchtbarkeit sind. Und darüber lesen wir im Protoevangelium des Jakobus. Und als Anna zum Himmel emporschaute, sah sie ein Sperlingsnest im Lorbeerbaum. Da begann sie wieder zu seufzen und sprach in ihrem Herzen: Wehe mir, wer hat mich nur erzeugt und welcher Schoß hat mich geboren, dass ich verflucht bin unter den Kindern des Volkes Israels und sie mich aus dem Tempel des Herrn davonjagten. Wehe mir, wem gleiche ich nur? Nicht einmal den Vögeln im Himmel, denn die Vögel im Himmel sind fruchtbar vor dir, o mein Herr und Gott. Wehe mir, wem gleiche ich nur? nicht einmal den Wassern dort drüben, denn diese Wasser sind fruchtbar vor dir, o Herr. Wehe mir, wem gleiche ich nur? Nicht einmal dem Land dort, denn dieses Land bringt Früchte zu ihrer Zeit hervor und lobpreise dich, o Herr. Und siehe, so heißt es weiter im Jakobustext, und siehe, es erschien Anna ein Engel des Herrn und sprach: Anna, der Herr hat deine Klage gehört, du wirst empfangen und du wirst gebären und dein Name wird überall auf der Erde genannt werden. Anna erwiderte: So wahr der Herr, mein Gott, lebt, sollte ich wirklich ein Kind gebären, Sohn oder Tochter, so weihe ich es dem Herrn, meinem Gott. Sollte ich ein Kind gebären, so soll es sein Leben lang Gott dienen. Da traten zwei Boten zu ihr und sprachen: Siehe, Joachim, dein Ehemann, zieht dir entgegen mit seinen Herden, denn ein Engel des Herrn stieg zu ihm herab und sprach zu ihm: Joachim, der Herr hat dein Flehen gehört, geh heim, deine Anna, deine Frau, wird in ihrem Schoß ein Kind empfangen. Und so geschieht es. Das Jakobus-Evangelium berichtet weiter, dass Anna und Joachim dem Kind namens Maria das Leben schenken durften. Als es schließlich 3 Jahre alt war, brachten die Eltern das Kind Maria in den Tempel. Es sollte ganz Gott gehören. Liebe Zuhörer, wirklich, Maria gehört ganz Gott. Ihr ganzes Leben wäre nicht ohne Gott zu denken. Ihr ganzes Leben konnte nur Gott gehören und schließlich in der Herrlichkeit des Himmels besitzt sie Gott. Das haben wir vor wenigen Tagen gefeiert in ihrer leiblichen Aufnahme in den Himmel. Soweit also nun die Ereignisse aus dem Jakobusevangelium zum heutigen Festtag Maria Geburt. Wir gedenken der Geburt Mariens. Ist das jetzt alles? Hat nicht jeder Mensch einen Lebenssinn, eine Lebensaufgabe? Hat nicht jeder Mensch seinen von Gott geführten Lebensweg? Und ist dieser Lebensweg nicht in der Geburt grundgelegt? Ich möchte noch eine Frage stellen. Feiern wir an unseren Geburtstagen und gerade wenn die Menschen im Alter zunehmen, wenn hohe Geburtstage gefeiert werden, feiern wir da nicht genau diesen Lebenssinn, diesen Lebensweg? Wenn eine 80-jährige Mutter mit ihren Kindern und Enkelkindern schönen Geburtstag feiert, dann feiert man wirklich ihr ganzes Leben. Der päpstliche Hausprediger Pater Cantalamessa bezeichnet in seinem Buch Maria ein Spiegelbild für die Kirche, die Gottesmutter als einen Brief Gottes, der nach den Worten des heiligen Paulus nicht ein Brief ist aus Papier und mit Tinte geschrieben, sondern ein Brief Gottes, der von Gott im Heiligen Geist geschrieben ist. Maria ist ein Brief, den alle Menschen lesen können. Mariens Leben ist vom Heiligen Geist geprägt und in ihrem Herzen ist die göttliche Liebe geschrieben. Pater Cantalamessa bezieht sich hierbei auf Äußerungen, die in der Zeit der frühen Kirche vom Kirchenvater Origenes formuliert sind. Dieser schreibt: Maria dürfen wir vergleichen mit einem Wachstäfelchen. Auf ihm hat Gott sich die Freiheit genommen, alles zu schreiben, was er wollte. Maria ist sogar ein großes und neues Buch, in welchem der himmlische Vater sein Wort niedergeschrieben hat. Und deswegen feiern wir heute Maria Geburt. Gott bereitet sich in Maria ein leeres Buch, ein Buch, das nicht von sich erfüllt ist, sondern den ewigen Logos, eben das menschgewordene Wort Jesus, aufnehmen konnte. Und deswegen ist Maria in den wichtigsten drei Momenten der Heilsgeschichte zugegen. Gott schreibt in ihrem Buch für uns Menschen. Und diese drei wichtigsten Momente sind die Menschwerdung, die Hingabe Jesu am Kreuz, das Ostergeschehen und schließlich als drittes die Übergabe des Heiligen Geistes an seine Kirche zum Pfingstfest.
Sie hören die Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, heute am Festtag Maria Geburt. Wallfahrtsrektor Norbert Traub aus Maria Brünnlein bei Wemding ist unser Referent der heutigen Sendung. Er bringt uns diesen hohen Festtag, diesen liturgischen Festtag näher. Maria ist jemand, den Gott geschaffen hat, der nicht mit sich selbst erfüllt war, sondern der ganz offen war, die ganz offen war für Gott. Und deshalb ist sie auch ganz eng verbunden mit der Heilsgeschichte, in der Menschwerdung des Erlösers, in der Hingabe Jesu am Kreuz und schließlich die Übergabe des Heiligen Geistes an seine Kirche am Pfingsttag. Pfarrer Traub, wir freuen uns, dass Sie nun fortfahren mit dem zweiten Teil.
Und genau, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, genau diese drei Momente wollen wir jetzt miteinander betrachten, um den Geburtstag Mariens zu feiern. So ist es doch auch bei einer normalen Geburtstagsfeier. Wir sprechen miteinander die wichtigsten Ereignisse im Leben an. Wir erinnern uns an wichtige Erlebnisse oder Begebenheiten. Direkt Bezug auf ihr Leben, auf ihr ganzes Wesen und somit auf ihre Geburt nimmt Gott selbst in der Verkündigung durch den Engel Gabriel. Er spricht sie nicht mit ihrem Namen direkt an, sondern er spricht sie mit ihrem Wesen an. Er spricht sie an als die neue Schöpfung, die sie bereits geworden war, noch ehe der Erlöser für alle Menschen diese Neuschöpfung erwirkt hat. Gabriel spricht sie an mit dem Begriff ihres Wesens. Sei gegrüßt, du Begnadete, fürchte dich nicht, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Mariens Leben ist mit diesem Sinn klar ausgefüllt. Maria ist berufen, eine Funktion in ihrem Leben zu erfüllen. Es ist die Tat der göttlichen Liebe, die durch sie den übrigen Menschen zuteil werden wird. Hier erkennen wir schon richtig, dass die Gnade Gottes für uns Menschen am Anfang aller Handlungen steht. Gott ist es, der an uns handelt. Gott ist es, der beginnt. Und es geschieht in der Gnade. Du bist voll der Gnade. Und Gnade ist ein anderer Ausdruck für diese Gegenwart Gottes. Das Wort der Gnade, diese Gratia, wird im Lateinischen und Griechischen auch gerne als ein Ausdruck von Schönheit verwendet. Wir dürfen wohl sagen, dass Gott diese vollkommene Schönheit geschaffen hat, dass er ihr im Leben vollkommen zur Seite steht und sie in außerordentlicher Weise liebt. Deswegen kann Gabriel formulieren, der Herr ist mit dir, du bist voll der Gnade. In Maria wirkt die Gnade, in Maria wirkt die Gegenwart Gottes in ihrer Schönheit. Und ich meine jetzt nicht in erster Linie die Schönheit ihres Äußeren, sondern die Schönheit der ganzen Person, die Schönheit ihres ganzen Wesens. Das ist ihre Heiligkeit, das ist die Gegenwart Gottes in ihr. Der Fachbegriff der Theologie spricht hier von ihrer unbefleckten Empfängnis. Kein Makel der Sünde hat ihre Schönheit vertan, keine Sünde verschmutzte ihr Wesen. Maria als Urbild der Kirche ermuntert uns am heutigen Geburtsfest, dass auch wir als Glieder dieser Kirche genau dem Ruf nach Vollkommenheit folgen dürfen. Dass auch wir dieses Wesen haben dürfen, von dem der heilige Paulus im Epheserbrief schreibt, wir sind berufen, herrlich zu sein, ohne Flecken, Falten oder andere Fehler, heilig sollen wir sein und makellos. So heißt es im Epheser 5. Kapitel, Vers 27. Vielleicht geben Sie mir recht, liebe Brüder und Schwestern, dass genau dieser Ruf Gottes an Maria und damit an die ganze Kirche, an einen jeden von uns Getauften, sehr entscheidend ist und wir wirklich diese Gegenwart Gottes leben dürfen. Genau deswegen gibt es die Kirche. Genau diese Mitte darf die Kirche nie vergessen. Es ist die Gegenwart Gottes, abgebildet im Leben Mariens. Wie kann es sein, dass wir in der Gegenwart, in der Gnade Gottes leben können? Wie macht es die Jungfrau Maria? Schauen wir da auf die Folge der Verkündigung durch den Engel Gabriel. Dort heißt es, dass Maria nach der Verkündigung aufgebrochen ist, um Elisabeth zu helfen. Sie eilt zu ihrer Verwandten und dort preist sie die Größe Gottes. Das heißt, sie lebt aus der Gnade. Die Größe Gottes preisen heißt in der Gnade, in der Gegenwart Gottes leben. Und auch da dürfen wir den heiligen Paulus im 1. Korintherbrief zu Rate ziehen, wenn er selber schreibt, ich danke Gott jederzeit euretwegen, weil ihr die Gnade Gottes empfangen habt. Der Dank von uns Menschen ist die beste Antwort auf die Gnade, auf die Gegenwart Gottes. Maria in ihrem Magnificat macht es uns vor. Und im Gebet selbst merken wir, was Dankbarkeit bedeutet. Danken heißt nicht, die empfangenen Wohltaten zurückerstatten. Danken meint auch nicht, alles vergelten zu müssen. Danken meint, dass wir Menschen die Gnade, die Gunst Gottes anerkennen, dass wir verstehen lernen, dass die Gnade ein Geschenk ist, die wir niemals zurückstatten können. Denn der Mächtige hat Großes an uns getan. So die Gottesmutter in ihrem Lobpreis. Und in der Dankbarkeit lernen wir die wahre Demut. Denn Dankbarkeit lehrt uns, dass wir uns beschenken lassen. Ich selbst kann mich als Schuldner akzeptieren. Ich kann zulassen, dass Gott eben Gott ist, dass Gott mich in seiner Liebe reich beschenken will. Ich habe einmal gelesen, dass die hebräische Sprache kein Wort für danken hat, sondern man verwendet das Wort loben und preisen. Und das tut Maria. Bei Maria ist Gott eben Gott. Sie dankt ihm, indem sie ihn preist. In Maria sehen wir, dass sie den gänzlich unentgeltlichen Charakter der Gnade Gottes bewahrt. Du bist voll der Gnade. Wenn wir diesen Akt der Gnade Gottes anerkennen, können wir einen weiteren Schritt wagen. Auch diesen ruft uns der heilige Paulus zu. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und das führt zum zweiten Punkt der Ereignisse im Leben Mariens mit ihrem Sohn Jesus Christus. Diese Gnade, diese Gegenwart Gottes hat Gott uns erwirkt im Sterben des Sohnes. Die Hingabe Jesu am Kreuz war der zweite tiefste Moment im Glaubenswachstum Mariens, der zweite tiefste Moment ihres ganzen Lebenssinnes. Mit den Worten der Kirchenväter können wir dann formulieren: In der Hingabe Jesu am Kreuz an den Vater zum Heil von uns Menschen ist in das Buch Maria, in das Wachstäfelchen Maria, der tiefe Liebesbeweis Gottes eingeschrieben worden. Die Gnade Gottes, die Maria in Fülle besitzt, weil sie voll der Gnade ist, diese Gnade Gottes ist durch das Sterben Jesu am Kreuz für alle Menschen bereitet. Mariens Lebenssinn, und das bedeutet ja, wie eingangs schon gesagt, zutiefst ein jedes Geburtstagsfest von uns Menschen. Mariens Lebenssinn ist grundgelegt in der Glaubensstärke unter dem Kreuz. Wenn wir an die Darstellungen Mariens denken, kommt uns in der Regel die Abbildung Mariens mit dem Kind am Arm. In den Bildern des Ostens und des Westens haben diese Darstellungen der Gottesmutter mit dem Kind Jesus Christus am Arm den Vorrang. Aber wir dürfen auch die sogenannten Vesperbilder nicht vergessen, die Darstellung Mariens mit dem toten Christus am Schoß. Die schützenden Hände Mariens sind eingetauscht worden in die Arme des Kreuzes. Nicht die Liebkosung einer Mutter umfängt den Gottessohn am Kreuz, sondern harte Nägel, Spott, Verachtung, eine brutale Hinrichtung. Es ist nicht der liebende Schleier, der das Kind wärmt, sondern es liegt eine Dornenkrone auf seinem Haupt. Von diesem Geheimnis des Lebens Jesu unter dem Kreuz schreibt uns nur der heilige Johannes. Ob es die anderen Evangelisten bewusst nicht erwähnen, ob es Johannes ist, der direkt mit unter dem Kreuz steht und extra klar beschreibt, das überlassen wir unserem persönlichen Urteil und unserer persönlichen Meditation. Beim Kreuze Jesu standen seine Mutter, dann die Frau des Kleopas und Maria von Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und den Jünger, den Jesus liebte, sagte er zu seiner Mutter: Frau, siehe da dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger, siehe da deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. So lesen wir im 19. Kapitel beim heiligen Johannes. In diesem entscheidenden Moment der Erlösung, in der Hingabe des Lebens Jesu, ist die Mutter dabei. Und sie wird Mutter von uns allen. Allerdings scheint es, dass Maria auf den ersten schnellen Blick nur die Hälfte des Ostergeheimnisses miterlebt. Fehlt nicht ihr Erleben der Auferstehung des Sohnes? Auch wenn uns die Evangelien nichts von einer Begegnung mit dem Auferstandenen, mit seiner Mutter berichten, so dürfen wir bereits im Testament des sterbenden Christus die Fülle des Ostergeheimnisses für die Gottesmutter anvertrauen. Wofür stehen denn Kreuz und Golgotha im Evangelium des Johannes? Wir erinnern uns sofort zurück an die Hochzeit zu Kana. Darin gibt Jesus zu bedenken, Frau, was willst du von mir? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Die Erniedrigung am Kreuz, der Berg Golgotha, sie stehen dafür, dass seine Stunde nun gekommen sind. Es ist jene Stunde, in der der Menschensohn verherrlicht wird. Es sind die Momente, für die Jesus Mensch geworden ist, für die er gelebt und gewirkt hat. Und er sagt selber bei den Abschiedsreden über sich, Vater, die Stunde ist nun da, verherrliche deinen Sohn. Nach dem Johannesevangelium ist der Moment des Todes Jesu sein Moment der Verherrlichung. Deswegen zerreißt auch der Vorhang im Tempel, die völlige Sichtbarkeit der göttlichen Liebe ist damit verdeutlicht. Blieb doch durch den Vorhang im Tempel die Gegenwart Gottes eigentlich immer verhüllt, für niemanden sichtbar. Jesus allerdings ist der neue Tempel in seiner Herrlichkeit. Aus dem alten Bund, dem alten Pascha-Fest des Volkes Israel, wird der neue Bund. Es ist das neue Osterfest in Jesus Christus. Und wohl können wir formulieren, die Frauen am Grab und die Apostel sehen in der Erscheinung des Auferstandenen den Beweis seiner Herrlichkeit. Maria allerdings sieht in ihrem tiefen Glauben die neue Schöpfung, die Verherrlichung Gottes, ja die Auferstehung Jesu bereits viel früher in seinem Tod am Kreuz. Der Morgen der Auferstehung brach für Maria bereits an, als sie Jesus am Kreuze sterben sah. Du bist voll der Gnade, so haben wir vorhin gehört. Und das bedeutet, Maria lobt und preist Gott. Der Lobpreis Mariens unter dem Kreuz geschieht auch hier. Maria leidet mit dem Gekreuzigten, erlebt aber zugleich seine Herrlichkeit und kann dadurch die Gnade Gottes preisen. Das Magnificat besteht unter dem Kreuz im Mitleiden mit dem Sohn. Das waren sicher schwere Momente, in denen ihr Glaube geläutert und gestärkt wurde. Maria hat wohl den ganzen Tag, die ganzen Tage nach dem Einzug mit Jesus in Jerusalem verbracht, hat alle seine Leiden miterlebt, angefangen von der schreienden Menge, die Jesu Tod einfordert, von der Verurteilung des Pilatus bis hin zum Kreuzweg und eben zum Mitleiden unter dem Kreuz. Ist es nicht so, dass dieses Mitleiden Mariens mit Jesus im Schweigen geschieht? Hier kommt nicht mehr die Bitte, wie bei der Hochzeit in Kana: Jesus, hilf, die Brautleute haben keinen Wein mehr. Es kommt auch nicht mehr die Bitte, die sie dem 12-Jährigen im Tempel stellt: Jesus, wo warst du? Dein Vater und ich haben dich voll Angst gesucht. Es kommt das Schweigen. Es ist jene Ausdrucksform des tiefen und geläuterten Glaubens, das Schweigen als der Lobpreis Gottes, der sich im tiefen Mitleiden mit dem Gottessohn vollzieht. Und somit, liebe Zuhörer, sind wir beim dritten Moment angekommen, an dem die Gottesmutter ihren tiefen Lebenssinn erfährt. Und diesen möchte ich am heutigen Geburtsfest Mariens nicht unerwähnt lassen und mit Ihnen noch kurz betrachten. Es ist das Pfingstereignis, jener Festtag, an dem Christus seinen Geist der Kirche anvertraut. Hierfür schauen wir in die Apostelgeschichte. Zunächst erfahren wir, dass Maria nach der Himmelfahrt mit den Jüngern 9 Tage lang auf die Herabkunft des Gottesgeistes wartet, dabei mit ihnen um den Heiligen Geist bittet. Und dieses Beten dürfen wir wohl auch als ein Memorieren, ein Sich-Erinnern der vielen Heilstaten Christi sehen. Das Pfingstfest soll uns an das Wirken des Gottesgeistes erinnern, an seine bleibende Gegenwart in der Kirche. Standen bis zum Erlösungsgeschehen in Christus nicht 2 Mauern zwischen Gott und uns? In der Menschwerdung des Gottessohnes überwindet Gott die Mauer der Natur. Das bedeutet, Gott wird Mensch, in allem uns gleich, außer der Sünde. Und indem Christus Mensch wird, überwindet Gott diese Mauer, er reißt sie gleichsam nieder. Und die 2. Mauer ist die Mauer der Sünde. Sie verhindert ebenfalls das Leben mit dem Gottesgeist. Deswegen haucht Jesus nach dem heiligen Johannes die Jünger an, gibt ihnen nach seiner Auferstehung den Heiligen Geist mit dem Auftrag: Wem ihr die Sünden nachlasst, dem sind sie erlassen. Wer sich also die Mauer der Sünde durch die Vergebung Gottes niederreißen lässt, der hat Zugang zum Gottesgeist. Und darin ist Maria das beste und schönste Beispiel. Ein erstes Pfingsten hat sich doch schon in der Menschwerdung bei ihr ereignet. Sie, die durch die besondere Schöpfung Gottes ohne Sünde war, sie war bereit, dass der Heilige Geist über sie kam und sie durfte den Gottessohn unter ihrem Herzen tragen. Und ein zweites Pfingsten ereignet sich für sie am 50. Tag nach der Auferstehung Jesu. Maria ist bei diesem dritten Ereignis, aus dem die Kirche lebt und gegründet ist, wiederum zugegen. Und Lukas als Autor der Apostelgeschichte nennt eigens ihren Titel Maria, die Mutter Jesu. Sie ist nicht irgendeine der frommen Frauen, die Jesus nachfolgten und jetzt die Kirche mitbauen werden. Nur eine einzige von ihnen bekommt diesen Titel, die Mutter Jesu, die Mutter des Meisters. Und hier sehen wir wiederum, dass Maria Gott Lob preist. Es ist wiederum das Schweigen. Es ist die dienende Haltung, die sie für Johannes tut. Ab dem Pfingsttag hören wir in der Heiligen Schrift nichts mehr von Maria. Wir wissen, dass sie bei Johannes gelebt hat. Dadurch wissen wir jetzt alles. Denn der Lieblingsjünger steht unter dem Kreuz für die ganze Kirche, für alle Brüder und Schwestern Jesu. Und somit lebt Maria im Heiligen Geist mit der Kirche bis zum heutigen Tag, für uns alle, für jeden Getauften. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fest der Geburt der Gottesmutter Maria. Haben Sie der Gottesmutter heute schon gratuliert? Bei uns in Maria Brünnlein bringen die Pilger an diesem Tag eine Blume für die Gottesmutter und legen sie vor den Gnadenaltar. Eine Geburtstagsblume zu Ehren Mariens. Die schönsten Blumen sind nicht die Rosen und die Dahlien, die jetzt vor unserem Gnadenaltar stehen. Die schönste Blume darf jeder Getaufte sein, der zu ihrer Ehre blüht.
Ganz herzliches Vergeltskott, Herr Wallfahrtsrektor Norbert Traub aus Maria Brünnlein bei Wemding hier in der Sendung Spiritualität. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind nun eingeladen, vielleicht ein kleines Geburtstagszeugnis am Fest Maria Geburt zu geben. Die Telefonnummer in unserer Sendung ist die 089 517 008 008. 089 517 008 008. Wenn Sie eine Frage haben an Wallfahrtsrektor Traub, dann sind Sie herzlich eingeladen, aber auch wenn Sie heute ein Zeugnis zu Ehren der Gottesmutter Maria geben möchten. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, deshalb bitten wir, dann schnell anzurufen. Ja, zum Abschluss unserer Sendung Spiritualität heute am Fest Maria Geburt haben wir jetzt eine Anruferin. Frau Renata ist hier auf Sendung. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich bin ja schon ein altes Mädchen. Ich bin ja schon über 91. Aber die Mutter Gottes ist mir eine solche Führerin, ein Ideal. Und der Herr Pfarrer Trottmann hat es so gut erklärt. Sie ist wirklich da. Und sie hat durchgelitten und ausgehalten bis zum Schluss. Und ich bitte Gott, dass ich auch aushalten kann bis zum Schluss. Vertrauen ist alles. Ganz herzlich vergelt's Gott für die wunderbare Sendung. Ihnen alles Gute, Ihnen allen alles Gute. Haben Sie Vertrauen, nichts kann uns von der Mutter Gottes trennen. Sie war bereit, das Ja zu sagen, für uns alle den Erlöser zu tragen. Ich hoffe, die Kirche kehrt zurück. Ja, das ist mein großer Wunsch, dass Christus verkündigt wird und das Evangelium. Es wird alles gut werden. Haben Sie herzlich vergelt's Gott. Ade.
Ade, vielen Dank, Frau Renata. Von wo rufen Sie uns an?
Weilheim.
Ah ja, alles Gute. Danke für dieses tolle Zeugnis. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Und wir nehmen noch einen Anrufer ran, hier in der Sendung Spiritualität. Grüß Gott. Hallo, Sie sind auf Sendung.
Ja, guten Tag, er spricht Dietsche. Ich wollte Herrn Dr. Traub danken für den wertvollen Vortrag. Ich will die Mutter Gottes grüßen. Ich war in meiner frühen Jugend mal auf einer Wallfahrt in Maria Brünnlein. Und mittlerweile bin ich 90 Und ich will danken für all Ihre Hilfe, die Sie mir persönlich schon in jungen Jahren vor 20 erbeten hat. Und ich habe so ein großes Vertrauen gehabt zu ihr, konnte auch nur noch sagen, Mutter Gottes, du weißt alles, du weißt, in welcher Situation ich bin. Und aber sie hat unseren Eltern und mir persönlich und allen immer wieder geholfen. Und dafür danke ich ewiges Vergelt's Gott. Und wenn ich darf, die Bitte heute, dass doch alle unsere lieben Geschwister die Ruhe finden. Und meine Schwester ist jetzt auch krank mit dem Herzen, dass sie doch die Krankheit in Gnade, also mit Gnaden tragen kann, mit Geduld. Und wenn sie natürlich gesund werden darf, ist eine große Freude. Herr, dein Wille geschehe. Und vor allen Dingen die jungen Leute meiner Geschwister. Ich habe keine Kinder, aber meine Geschwister, deren Kinder und Kindeskinder um die Hilfe nach oben.
Ja, vielen Dank für Ihren Anruf, Herr Wallfahrtsrektor Traub. Möchten Sie noch was sagen dazu?
Ich kann nur dazu sagen, ich nehme diese Anliegen jetzt mit. Ich gehe gleich im Anschluss an die Sendung rüber in die Basilika und werde diese Anliegen wirklich der Gnadenmutter jetzt empfehlen.
Also herzlich vergelt's Gott. Das Wichtigste ist, dass wir oben uns alle wieder treffen.
Genau. Und in diesem Sinne bitten wir Herrn Wallfahrtsrektor Norbert Traub nun um den priesterlichen Segen zum Abschluss unserer heutigen Spiritualitätssendung.
Vielen Dank.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürbitte unserer lieben Frau von Wemding, all eurer Namens- und Schutzpatrone, segne und beschütze euch alle, für die ihr gebetet habt, alle, die uns anvertraut sind, der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Ja, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung zum Fest Maria Geburt noch einmal nachhören möchten, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Im Nachtprogramm wird sie morgen früh um 5 Uhr bei Radio Horeb wiederholt. Dann gibt es die Mediathek bei Radio Horeb. In Kürze wird sie dort eingestellt sein. Dann können Sie auf horeb.org in der Mediathek unter der Rubrik Spiritualität diese Sendung noch einmal nachhören oder auch herunterladen. Oder Sie bestellen sich einen CD-Mitschnitt bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer 08328 921 120. Vielen Dank für Ihre Unterstützung für Radio Horeb. Diese Spenden, die Sie geben, haben diese Sendung möglich gemacht. Ganz herzliches Vergelt's Gott natürlich an Herrn Wallfahrtsrektor Traub für diese schöne Sendung. Auf Wiederhören sagt Andreas Püscher.